Wir haben heute ein schönes Thema, heute Nachmittag, der Messias, den wir wie die Juden gleichermaßen erwarten. Dazu lese ich jetzt einige Verse, zunächst aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Es sind doch die Verse 6 bis 12. Da heißt es: Die nun zusammengekommen waren, fragten Jesus und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Jesus aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg weit entfernt. Und dazu noch einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Es sind dort die Verse 24, 27 und 28. Da sagt Jesus: Und viele werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, das ist unsere ganz große Freude, das, was wir jetzt in deinem Wort gelesen haben. Unsere Zukunftshoffnung und eine Hoffnung, die sicher nicht mehr weit entfernt ist, dass du kommst und diese Erde erneuerst. Und wir wissen, Herr Jesus, dass wir, die wir deinen Geist in uns haben, spätestens dann, wenn du wiederkommst, schon bei dir sind und mit dir wiederkommen dürfen. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses eigentlich unglaubliche, unfassbare Geschenk, das du jedem von uns gegeben hast, der sein Leben ganz, ganz an dich hängt. Danke jetzt auch für diese Nachmittagsstunde. Segne den Redner, segne uns als die Hörenden. Lass uns etwas erleben in uns, wenn wir jetzt beieinander sind. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, dies ist nun meine letzte Stunde in der Serie dieser Themen. Aber ich bleibe noch bis morgen. Ich möchte noch etwas gewinnen von unseren Brüdern aus Israel. Josef und David. Dass ich meine Sicht erweitern kann. I'm glad to hear you this evening and tomorrow. Yeah, your colleague, David. Ja, dann liegen hier aus die von Ihnen gewünschten Blätter Jesus im Koran. Bitte so nehmen, links das erste Blatt und dann rechts das zweite. Schauen Sie, die Sie so ganz schnell dabei waren, an, ob Sie wirklich sich beide genommen haben oder vielleicht das linke doppelt. Dann legen Sie wieder hier hin. Und die anderen können sich nachher in aller Ruhe holen. Es liegen auch noch aus einige Rufe aus Schabezion. Ich wurde von einigen gefragt. Die hatten ausgelegt im Essraum, aber einige haben sie wohl nicht sich da weggenommen, die sie noch haben wollten. Hier liegen noch einige aus. Vielen Dank. Diese Aufzeichnungen, also Jesus im Koran, werden nun in der jetzt neuen Auflage, ich sprach heute Morgen davon, dass ich vom Bokersulach angerufen worden bin, wegen einer neuen Auflage von Israel und das Reich des Islam und auch Israel in der Endzeit. Beide Bücher werden Anfang nächsten Jahres in weiterer, zweiter, dritter Auflage erscheinen. Und dann wird in Israel und das Reich des Islam diese Aufstellung auch als Anhang drin sein. Ich habe noch etwas, wenn Sie für mich beten. Ich habe in naher Zukunft hier und da noch zu sprechen über Werteverfall, Werteverfall, Ursache und Auswirkungen im Dritten Reich und heute. Und mir geht es darum, ganz besonders die junge Generation dabei zu erreichen. Das hatte ich jetzt in Berlin und ich war sehr dankbar. Ein Abend besonderer Art, war sehr viel junge Leute da und es gaben Gespräche. Ich weiß nicht, ob Sie die Rote Karte Aktion kennen. Niemand. Sehen Sie schon mal Fernsehen und sehen Sie, welche Gewaltsendungen da drin sind und welche schädlichen Folgen das hat. Bitte, da müssen Sie protestieren, friedlich natürlich, mit roten Karten. Wenn Sie da mal reinschauen, ich habe leider nur eine mit und die habe ich versprochen dem Bruder Eisler, der kann sich dann wieder nehmen. Sie brauchen nur sich eine Fernsehsendung anzuschauen, vielleicht tun Sie sich so dreimal zusammen und sehen, welche eben schädliche Sendungen da sind. Und dann können Sie eine rote Karte ausfüllen und das an die jeweilige Sendeanstalt schicken. Das wird überwacht. Wenn viele solche Protestrote Karten eintreffen, müssen die darauf eingehen. Die Sache ist initiiert von der Dr. Maria Böhmer, Mitglied des Bundestags. Sie ist eine gläubige Frau, wir kennen sie. Und sie ist Dozentin für Pädagogik an der Universität in Mainz und ist auch im Bundesvorstand der CDU. Sie selbst ist also nicht rot, aber die Karten sind rot.
Was denn?
Das steht hier drauf. Sie können das einfach mal einsehen und der Bruder Eisler kann das dann nachher wieder an sich nehmen. Kann das eine ganze Zeit lang hier liegen. Einverstanden? Er macht ein mürrisches Gesicht. Guck es dir genau an. Ich habe aber noch etwas. Ich sage das einfach als Zeugnis. Es wird jetzt von uns, von Widnes, die abgehende Klasse mit Schulleiter Anfang des Jahres nach Israel reisen. Das ist einfach mal dran, das soll jetzt jedes Jahr von uns geschehen. Und Sie wollen dann auch, eine Audienz wird Ihnen verschafft durch den Leiter der Bible Society, den ich persönlich gut kenne, den Doron Ibn Ari. Ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt. Nein, das ist er nicht. Das ist der Leiter der Bible Society in Jerusalem. Steht auch in Verbindung mit Kaspari Center und mit King of Kings College. Das hat also damit nichts zu tun, dass keine falschen Akzente hier gesetzt werden. Also, und die wollen dann auch zu dem gegenwärtigen Bürgermeister von Jerusalem gehen, Ehud Olmert, und ihm etwas überreichen, was deutlich macht, wir kommen aus der jungen Generation in Deutschland, aus Deutschland, und wir möchten wirklich Jerusalem Heil wünschen. Das werden sie in irgendeiner dann sichtbaren Form tun. Das könnte auch mal von hier aus geschehen. So ein gemeinsamer Glück, Segens, ich habe die Adresse hier, ich weiß nicht, ob wir das tun wollen. Das wird unser Bruder genau prüfen, ob das gut ist. Nun zum Thema. Also ich muss ja staunen, Sie sind wirklich eine interessierte Gesellschaft. Das habe ich gestern Abend gemerkt. Ich habe gedacht, nach diesem langen Vortrag von mir, 1,5 Stunden, und dann mir noch eben vorher, nachdem ich schon 1 Stunde gesprochen hatte, noch eine Zugabe gegeben habe, und dann noch diese Diskussion da hinten, also es war herrlich. Schön. Aber jetzt, dieses Thema ist nicht weniger heiß als heute Morgen Islam und gestern das Thema Judenfeindlichkeit. Der Messias erwartet von Juden und Christen. Ich möchte das in 7 Teilen uns bringen. Erster Teil, unser 20. Jahrhundert. Was spielt sich in ihm ab, zeit- und heilsgeschichtlich? Zweitens, was ist das Ziel der Erwartung? Also die Frage nach der messianischen Hoffnung. Dann drittens, wie äußert sich die messianische Erwartung in Israel heute? Viertens, die Heimkehr soll zur Umkehr werden. Fünftens, der Sinn der Leiden, Drangsal als Läuterung. Sechstens, die messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel und ihr Zeugnis. Aber Sie haben ja weiter hier das Ehepaar David und Lida Loden und werden davon und von diesen mehr hören. Und schließlich siebtens, durch letzte Bedrängnis zur Rettung aus Zion durch den Messias. Zunächst unser 20. Jahrhundert. Es ist ein rasantes Jahrhundert. Wir erleben die Akzeleration der Zeit. Es gibt ja ein Gesetz der Prozesse, ein Gesetz der Beschleunigung. Lange Zeit ist die Geschwindigkeit dieselbe, durch Jahrhunderte in der Geschichte oder in physikalischen oder chemischen oder biologischen Prozessen. Lange Zeit ist die Geschwindigkeit, also das Fortschreiten, im gleichen Tempo. Aber dann kommt auf einmal eine Beschleunigung, die setzt ein zu einer ganz bestimmten Zeit, und dann hört diese Beschleunigung nicht wieder auf, sondern sie steigert sich immer mehr bis zur Explosion. Dann ist dieser Prozess zu Ende. Es ist an sein Ziel gekommen. Und das ist auch in der Zeit so, in der Zeitgeschichte und in der Heilsgeschichte. Und davon ist unser Jahrhundert gekennzeichnet. Sie müssen sich nur mal überlegen, wie lange die Geschwindigkeit dieselbe war, gemessen nach Pferdestärke, wie ein Pferd. Wie viel Kilometer in der Stunde? Und wann setzt sie zum ersten Mal die Beschleunigung ein? Wenn sie sich in einen Zug, gezogen durch eine Dampflokomotive, setzten, dann kam sie schneller vorwärts als mit dem Pferd. Und wann weiter? In eine, was denn? Auto. Und wann weiter und wie weiter? Und Flugzeug. Und dann über Schallgeschwindigkeit. Und. Und das besonders ist heute der Fall in der ganzen Kommunikation und eine rasante Beschleunigung, die nicht wieder aufhört. Nein, die hört nicht wieder auf. Es wird nicht langsamer im Tempo. Das sollten sich die Gemeinden merken. Sonst sind sie hinter der Zeit her. Es wird nicht langsamer im Tempo, sondern immer rasanter. Das sagt auch die Schrift. Schnell, bald, plötzlich, nahe, ganz nahe, immer näher, hautnah. Und da sind wir drin. Es ist ein Jahrhundert der Kriege, nicht des Friedens, eben nicht. Heiße Kriege, kalte Kriege, 2 Weltkriege. Nahostfriedensprozess, ja, wegen anhaltendem Kriegszustandes, jetzt schon die Jahrzehnte. Und mit großen Verlusten an Menschen und an Werten wird es noch einen letzten Krieg geben. Das ist die bange Frage der ganzen Menschheit, wenn man die auch nicht gerne ausspricht. Dann die Versuche, mit allen Mitteln des modernen Staates den Atheismus zur Macht zu bringen. Atheismus hat es immer gegeben. Aber zur Macht, zur staatlichen Macht zu bringen, bis eben Offenbarung 13. Auf dem Wege über Römer 13. Und hier müssen wir aufpassen. Da ist das Versagen weitgehend der Führenden in der Christenheit im Dritten Reich gewesen. Nicht zu erkennen, nicht genügend zu erkennen, das war dann nicht mehr Römer 13, sondern das ging hin auf Offenbarung 13. Zwei parallele Renaissancen, die haben wir angegangen gestern und heute Morgen, der Zionismus, der kennzeichnet das ganze Jahrhundert. Die Rückkehr aus den Gräbern der Nationen ins Land ist noch nicht abgeschlossen. Setzt ein vor 100 Jahren. Und parallel dazu die Renaissance des Islam, das sahen wir heute Morgen. Ist auch noch nicht zu Ende, aber es kennzeichnet auch unser Jahrhundert. Und nun Lukas 21, Jesu Endzeitrede, Matthäus 24, Markus 12. Setzt ja ein mit dem Hinweis darauf, zunächst einmal wird der Tempel zerstört auf dem Tempelberg. Das sagte Jesus etwa 30 nach Christus. Und wann ist es geschehen? 70 nach Christus, 40 Jahre später. Das ist das Erste, was einsetzt, was der Jesus vorausgesagt hat, was kommen wird. Und dann hat er vieles andere gesagt und das alles kommt. Und in der Beschleunigung, Akzeleration, bis es wirklich zur Explosion kommt, zur letzten, und das Ziel erreicht ist. Und Jerusalem wird zertreten, also nicht voll im Besitz des Volkes der Juden sein, bis die Zeiten der Nationen zu Ende sein werden, sagt der Herr in seiner Endzeitrede. Und es ist eben heute in dieser Weise noch zertreten. Die Juden können immer noch nicht auf ihren Tempelberg, sie sind dann immer noch unten an der Klagemauer. Und dieser Bezirk innerhalb Jerusalems, das jetzt sein 3000 Jahre feiert, nur die Feiern sind nicht in der Stadtmauer, also im alten Jerusalem. Da hängen nicht die Flaggen oder die Fahnen Jerusalem 3000. Das wäre viel zu gefährlich. Dieser Berg, dieser Tempelberg ist nicht unter der Verwaltung des Magistrates von Jerusalem, sondern des Islamischen Rates. Und darauf hat auch König von Jordanien angespielt, jetzt bei diesen letzten Verhandlungen. Nun seht zu, sagt der Herr, und gibt noch einen Hinweis, woran wir erkennen können, wie weit wir eigentlich schon sind. Da spricht er zu seinen Jüngern, als Leuten aus Israel, und seht zu, wenn der Feigenbaum anfängt wieder zu grünen, also das Frühjahr kommt und seine ersten Feigen hat. Der Jesus hat mal im Frühjahr einen Feigenbaum verflucht. Man wundert sich, da ist doch noch nicht die Ernte. Aber wenn die Ernte kommen soll im Herbst, dann muss es im Frühjahr die Frühfeigen geben. Wenn die da sind, dann ist das ein Kennzeichen, dass tatsächlich dieser Feigenbaum wieder grünt, dass er wieder Frucht bringen wird. Und wenn das geschieht, dann ist es also nahe bevor. Und dann sind das nach der Jahresrechnung nur noch ein paar Monate. Nach der Gesamtzeitrechnung können wir uns das nicht ausrechnen. Das ist uns ausdrücklich vom Herrn gewarnt worden. Bitte, die Zeiten hat der Vater in seiner Hand. Aber ihr dürft wissen, dass es nahe gekommen ist. Stellt euch darauf ein. Und alle Bäume ringsum, wenn die auch ausschlagen. Ich habe von der Renaissance der anderen Seite gesprochen. Seht den Feigenbaum, alle Bäume, wenn sie wieder ausschlagen und wie sie ausschlagen. Zur gleichen Zeit, im gleichen Raum, Israel und Islam. Das ist der Nahostkonflikt in seiner tiefen Dimension. Wem gehört das Heilige Land? Das ist ein territoriales Problem. Land, das ist ein völkisches Problem, Volk. Das ist ein religiöses Problem. Heilig. Das heilige Land. Wem gehört es? Land, heilig, wem? 1948, erinnern wir uns, setzten die Kriege ein. Nicht, als ob vorher schon kein Konflikt gewesen wäre. Da ist hart gekämpft worden. Da ist auch Blut geflossen. Aber dann setzten die Kriege offiziell ein, eben der Nachbarländer, der Staaten, gegen dieses neue Israel. Das wissen wir. Wo führt es nun hin? Jetzt sind die Nahost-Friedensverhandlungen da. Alle sehnen sich nach Frieden. Und es soll doch Frieden werden. Zweitens, was ist das Ziel jüdischer Erwartung? Was ist das Ziel jüdischer Erwartung? Der Glaube an den Messias gehört zum Judentum. Dass er, der Messias, aus Zion kommt. Das ist der Sinn des Zionismus, ob sie das wussten oder nicht. Dahin, nicht nach Madagaskar oder auf eine schöne, selige Insel in der Südsee, sondern dahin. Und diese Sehnsucht nach dem Kommen des Messias, nach ihm selbst, wir haben das Lied gehört, das geht ihm ja zu Herzen, ist selbst im Warschauer Ghetto nicht erloschen. Die Rückkehr bedeutet für den gläubigen Juden aber Umkehr. Ich sage für den gläubigen Juden Umkehr. Ich sage noch nicht Christusgläubig, Messiasgläubig. Messiasgläubig in dem Sinne, dass er sehr wohl glaubt, wir haben einen Messias und der Messias wird kommen, aber noch nicht erkannt, dass es Jesus ist. Die Rückkehr bedeutet für den gläubigen Juden Umkehr. Teschuva, Sacharja 1, Vers 3. Kehrt um zu mir, spricht der Herr. Und ich werde mich zu euch umkehren. Und im Propheten Sacharja finden Sie das alles beieinander, was diese Zukunft betrifft. Der Rückkehr, der Umkehr, des Abfalls, des Rufes, die Drangsal. Und er kommt und er ist da. Sacharja. Interessant, dass Luther den Propheten Sacharja die Quintessenz der Propheten nennt. Es ist ja ein nachbabylonischer Prophet, eine nachbabylonische Schrift, um etwa 520 vor Christus. Luther, eine Querverbindung zu dem alttestamentlichen Propheten, besonders zu Daniel, aber auch zu Jesaja, Jeremia, Amos, Hoseas, Micha und wieder besonders zu Ezekiel. Auch zu Mose, den Mosebüchern und 2. Chroniker, nämlich die endgültige Heimkehr und der Wiederaufbau, das Ende im eigenen Land noch einmal aufs Äußerste bedrängt. Ich zitiere hier nur. Und dann der Messias als Retter wird kommen und sein messianisches Reich errichten. Heute, gegenwärtig, bei den orthodoxen Juden besteht in ihrem Sinn ein voller Bezug zum Alten Testament, zur Tora. Selbst bei den Reformjuden eine messianische Hoffnung mit dem Ziel des Reiches Gottes als Ziel der Geschichte überhaupt. Das ist es. Das Ziel, das Reich Gottes als Ziel der Geschichte überhaupt. Wenn wir das Vaterunser beten, kommt das ja auch zum Ausdruck. Dein Reich komme. Und dann in Gewissheit beten wir es, wenn wir es richtig beten. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das Ziel. Jetzt sind wir unterwegs zu diesem Ziel. Religionswissenschaftler wie etwa Gershom Scholom können sagen, ich meine jetzt Gläubige, im jüdischen Sinne Gläubige, eine Sammlung des jüdischen Volkes in seinem Land ist nicht Selbstzweck, sondern eingebettet in Gottes Plan, der die ganze Welt umgreift. Ich hatte gestern schon zitiert Martin Buber. Erinnern Sie sich? Oder soll ich das nochmal lesen? Das ist so klassisch, was er da zum Ausdruck gebracht hat. Ich lese es noch einmal. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg deutlich gesagt, noch vor 1917 der Balfour-Deklaration: Wir wollen Palästina nicht für die Juden allein. Wir wollen es für die Menschheit, denn wir wollen es für die Verwirklichung des Judentums. In welchem Sinne? Eben dies ist der Glaube, dass das wiederhergestellte Zion das Bethaus für alle Völker und die Mitte der Erde wird, die zentrale Stätte des Gebetsfeuers, in dem das blutbefleckte Kriegskleid verbrannt wird. Jesaja 9, Vers 4. Und die Schwerter zu Flugscharen umgeschmiedet werden. Jesaja 2, Vers 4. Wissen Sie, wo das groß abgebildet ist? Geschenkt von Moskau, und zwar noch vom sowjetischen. Bitte? Ganz recht. Ganz recht. Die UNO. Drittens, wie äußert sich die messianische Erwartung in Israel heute? Wenn ich recht orientiert bin, und ich habe dazu manches mir sagen lassen und gelesen, die Hälfte aller Israelis nehmen die Bibel, die Tora, ernst. Ist das auch bei uns so in Deutschland? Gehen Sie mal in die DDR. 70% sind Atheisten. Für die existiert die Bibel nicht mehr. Das ist auch der Grund, weshalb die Kirchen immer leerer werden. Sie erwarten den Messias als ihren Retter und sein messianisches Reich. Und es scheint auch ein zunehmendes Empfinden da zu sein dafür, dass nur er schließlich aus dem gegenwärtigen Dilemma erretten könne. Was ist ein Dilemma? Da gibt es keine Lösung. Rational, emotional oder wie immer auch. Machst du es so richtig, dann hast du es an der anderen Seite falsch gemacht. Jetzt gucken Sie sich den Friedensprozess an. Die Diskussion gestern Abend. Die Erwartungen sind unterschiedlich. Die Orthodoxen erwarten ein baldiges Kommen eines personhaften Messias aus dem Hause Davids. Und es gibt welche, die schon alles vorbereiten, die Freunde des Tempels, die haben genau das Modell und die haben schon die Kleider für die Priester und für die Leviten und so weiter. Nun, wir lächeln. Aber es ist ja was Ernstes dahinter. Das wollen wir da auch sehen. Wenn sie das im Frieden machen, warum nicht? Es wird nur immer dann fragwürdig, wenn man militant wird. Dann muss man gleich dahinter sagen, greif nicht zum Schwert. Wer zum Schwert greift, kommt durchs Schwert um. Jesus, wisst ihr, wem er das gesagt hat? Dem Petrus. Immerhin, Petrus hatte zum Schwert gegriffen und dem Meitschus das Ohr abgehauen. Das wurde mit der Gelegenheit für Jesus, hier eine Heilung zu vollziehen. Das ist auch wieder wunderbar. Dann die Reformjuden, sie erwarten auch einen Messias, aber nicht in Person, sondern er ist ihnen eine Symbolgestalt. Also sie erwarten das Kommen des messianischen Reiches. Heute vielfach zu hören, auch sogar zu lesen, macht euch bereit für das Kommen des Messias. Ich glaube, dass das in Israel viel deutlicher heute ist als bei uns im deutschen Volk. Macht euch bereit für das Kommen des Messias. Aber es gibt eine doppelte Sorge, zumindest bei den Orthodoxen. Erstens, es könnte ein falscher Messias erwartet werden. Mit einem falschen messianischen Reich, vielleicht mit dem Angebot eines falschen Friedens. Da werden wir natürlich sofort erinnert an 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, kommt das plötzliche Verderben. Vielleicht in der Richtung ist das gemeint. Auch im Sinne von Shalom heute, dass also Jesaja 19 heute zu verwirklichen gesucht wird, mit Recht eigentlich auch, aber mit welchen Mitteln? Jesaja 19, ich hatte das schon angeführt, dass es eben diesen Frieden gibt, dass er kommt und er kommt. Jesaja 19, die Propheten hatten recht. Er kommt von Ägypten, vom Nil, durch Israel bis Assur, also Syrien, Libanon, Irak, bis zum Euphrat. Aber wie kann der Friede hergestellt werden? Das sind die Bemühungen heute. Und es ist auch Berufung auf diese Stelle da, wenn es heißt Shalom heute. Sie nennen diese Bibeläußerung, also aus der Tora. Eine Frage noch, wie ist es mit der jungen Generation heute? Und da war ich einigermaßen erstaunt, als ich in der Jerusalem Post las, eine ernsthafte Sorge von dem Professor Brennover von der Ben-Gurion-Universität in Beersheba im Negev. Der schreibt sinngemäß so, die große Motivation zur Bildung des Staates Israel war die Aliyah. Die Aliyah, wisst ihr, was es ist? Die Rückkehr ins Land. Und durch Auschwitz ist sie beschleunigt worden, das hatten wir gesehen. 3 Jahre danach war der Staat Israel da. Die heutige Generation ist nicht mehr zionistisch, so der Professor. Und das müssen wir nun doch sehen, Rabin lehnt den biblischen Zionismus grundsätzlich ab. Das sind klare Äußerungen von ihm, dazu würde er auch stehen, wenn er jetzt hier bei uns wäre. Israels Bevölkerung, so der Professor Brennover, ist für die weitere Aliyah nicht bereit. Sie wird von der jungen Generation, ich zitiere nur ihn, als eine Belastung empfunden. Das ist ja auch so, wenn dann noch Millionen rein sollen. Und Millionen sind noch draußen. 2/3 der Juden sind noch draußen. Wo sollen die denn hin? Das geht ja nicht anders als. Und Sie wissen ja, was das Ausländerproblem bei uns auslöst. Bis hin zu einer Ausländerfeindlichkeit. Sie, und das kann in der jungen Generation auch ein Stück werden, dass man da sogar feindlich wird gegen eine solche weitere Aliyah. Das ist die Sorge hier. Und dann, ich zitiere, eine kranke, selbstsüchtige Gesellschaft ist geworden, nicht bereit, die Last weiterer Heimkehr nach Zion zu tragen. Die nachzionistische Generation wünscht zu sein und zu leben wie alle anderen. Ja, nun schauen Sie sich uns hier an in Deutschland, im Wohlstandsdeutschland, im Wohlstandswesten. Da sehen Sie Parallelen, ganz und gar Parallelen. Das liegt schon wieder so weit, weit zurück, unser Zusammenbruch vor 50 Jahren. Ich habe ihn durchgemacht. Aber heute, Sie, und das ist auch die Frage, was wird die kommende Generation, unsere junge Generation, an Entbehrung, an Leiden und so weiter durchstehen können, aushalten können, wenn es kommt. Benjamin Berger, wer kennt ihn? 2-mal jetzt in Auschwitz gewesen, ich habe ihn persönlich besucht, jetzt vor 4 Wochen in seiner Wohnung, auch dann in seiner Gemeinde, da am Jaffa-Tor. Er sagt, wir als Volk weinen über den Holocaust, aber wir töten die ungeborenen Kinder. Ich weiß von Dr. Alice Naumhoff, Pro Vita, wie das zunimmt in Israel. Drogen, Suizid, Kriminalität. Verständlich in der dortigen Situation. Und da schwappt so viel über aus dem Westen nach Israel, das moderne Israel. Benjamin Berger, Gott hat angefangen, sein Volk in sein Land zurückzubringen. Aber im Geist sind wir noch nicht im Lande. Aber Gott ruft uns, diejenigen zu sein, die in ihr Erbe eintreten. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und das kommt aus einer lebendigen Beziehung und durch die Berührung mit dem lebendigen Gott Heimkehr, aber Umkehr zu Gott, dem lebendigen und wahren. Die Frage, wann ist das Ende? Wann ist das Ende? Was könnte aufhalten oder was könnte beschleunigen? Gibt es das? Ein Aufhalten, ein Beschleunigen? Ja. Lesen Sie Daniel an verschiedenen Stellen, auch die Offenbarung. Da ist von Zeiten, Zeit, Fristen, Zeiten und so weiter die Rede. Ist die genaue Zeit schon bestimmt? Ich weiß, dass einige sagen, ja sicher. Ich weiß, dass andere sagen, kann man das so? Die Zeiten sind in Gottes Hand. Was haben wir gelesen? Es steht euch nicht zu, darüber zu spekulieren. Seid ihr bereit? Das sagt der Herr immer wieder. Und ganz persönlich, das ist meine Erfahrung mit dem Sterben meiner Frau, mit dem Sterben von zwei meiner Söhne. In deiner Hand sind meine Zeiten. Ich wollte sterben, aber sie waren noch nicht da, die Zeit. Und auch heilsgeschichtlich, Apostelgeschichte 1, Vers 7, Zeiten und Zeitpunkte hat der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt. Das heißt, liebe Geschwister, und das sage ich mit Nachdruck für mich und auch für Sie, wir bleiben in der Spannung der Erwartung und dürfen diese nicht durch Zeitberechnungen auflösen. Das ist Gottes Absicht, dass wir in der Spannung sind, in der Spannung bleiben. Fallen Sie doch bitte nicht vom Pferd runter, ob Sie dann nach links runterfallen oder nach rechts, das ist nicht so wichtig. Und sich unten dann streiten, ob sie links oder rechts runter und ob sie richtig runtergefallen sind. Sondern helfen wir uns wieder rauf, dass es weitergeht. In dieser Spannung. Denn Spannung bewirkt etwas. Energie. Im Verhältnis zu dem Geschehen und zu den Geschehnissen, also zu der Geschichte, in der Zeitgeschichte, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, das sagt uns der Herr, dann bitte, dann nehmt eine entsprechende Haltung ein. Dann schaut nicht in den Dreck, sondern schaut nach oben. Aber seid ganz realistisch in dieser Zeit, denn es gibt noch einiges zu durchstehen. Aber ihr dürft wissen, eure Erlösung naht. Was wird der Ausgang davon sein? Wiederkunft des Messias, die Erlösung. Bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Das ist ganz deutlich und klar gesagt. Und die Gottlosen werden es nicht verstehen. Steht da in Daniel 12, Vers 9 und 10. Die Verständigen aber werden es verstehen. Hier ist die Frage, ob wir zu den einen oder zu den anderen gehören. Und danach nochmal einen Zeitraum für die allerletzte schlimme Zeit. Da sind dann Zahlen genannt und ich rate, spekulieren Sie nicht mit diesen Zahlen. Spekulieren Sie bitte nicht mit diesen Zahlen. Das haben schon viele vor uns getan und sind gescheitert. Selbst ein Albrecht Bengel. Stimmt doch, oder nicht? Also die Pietisten sind dem auch nicht ganz entgangen. Und Sie auch nicht. Und ich auch nicht.
Nur die schwäbischen
Pietisten. Das hast du gesagt.
Ja, ja.
Wo sind wir denn? Ach so, nicht spekulieren. Bitte, das heißt ausdrücklich, die Gottlosen werden es nicht verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und danach nochmal ein Zeitraum für die allerletzte schlimme Zeit. Jesus spricht von letzter großer Bedrängnis. Bedrängnis hat es immer gegeben, aber von letzter großer Bedrängnis, massierter Bedrängnis. Da ist dann die letzte schlimmste Existenznot. Es geht um die Existenz. Der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, damit ist ja wohl Jerusalem gemeint. Und darauf nimmt Daniel Bezug. Lesen Sie Daniel, aber richtig, im Zusammenhang der ganzen Bibel. Darf ich Ihnen noch einen Rat mitgeben? Lesen Sie nie einen einzelnen Vers nur für sich. Ja gut, für sich schon, also Sie persönlich. Aber verstehen Sie ihn aus seinem Zusammenhang, aus, wie man sagt, Kontext dieses Kapitels, dieser Schrift, dieses Buches. Und das auch wieder im ganzen Kontext der Bibel. Die Bibel ist eine Einheit vom ersten bis zum letzten Blatt. Und dann im Geist der Bibel. Wenn Sie wissen, Geist und Gesinnung der Bibel, dann machen Sie sich klar, wer Jesus ist. Er ist die Offenbarung des lebendigen und wahren Gottes. Jesus sagt ausdrücklich, wer es liest, nämlich was Daniel sagt, der merke es. Ist so deutlich. Und bitte, jetzt sage ich das noch einmal wieder. Wer liest es denn? Wer liest es denn? Und wenn er es liest, so oberflächlich, wer merkt es denn? Wer schaut denn nach, was im Neuen Testament steht in Bezug aufs Alte, dass er im Alten nochmal nachguckt? Oder im Alten, wenn er merkt, das steht ja auch im Neuen und wie der Zusammenhang ist? Und wie helfen wir da unserer jungen Generation, liebe Brüder und Schwestern? Wie geschieht das in den Gemeinden, in den Jugendarbeiten? Fünftens, der Sinn der Leiden. Drangsal als Läuterung. Es wird ausdrücklich gewarnt in Daniel 11, in den Versen 31 bis 35, dann auch in 12, 4 bis 13, so eigentlich alle Propheten, auch im Neuen Testament, in der Offenbarung. Da heißt es im Daniel 11, diejenigen, die sich am Bund mit Gott, dem Gott der Bibel, schuldig machen, wird er der Verführer durch glatte, verführerische Worte zum Abfall verleiten. Vom Abfall spricht die Schrift, dass er kommt, bevor der Herr kommt. Und so geschieht der Abfall, durch glatte, verführerische Worte. Dann ist weiter, in 2. Thessalonicher 2 ist das aufgenommen, der Abfall geht dem Messias voraus, Offenbarung 13, der Antimessias und sein Antireich. Vorgeschmack hatten wir im Deutschen Dritten Reich, im Nazireich, dieser rassistische Nationalismus mit menschenverachtenden Sozialismus verbunden zur Vernichtung des Volkes der Juden in Europa. Auschwitz. Auschwitz, Stigma des modernen Europa. Europa ist zum jüdischen Friedhof geworden. Ist es nicht so? Soll das jetzt auch in Palästina geschehen? Laut Gaddafi ja. Und laut dieser ganzen Gruppe, die nicht klein ist, die sehr groß ist, die militant ist und sich sogar nuklear aufrüstet. Bonhoeffer hat ganz deutlich gemacht, ich sage es noch einmal, damit es uns sitzen bleibt, nach dem 9. November 1938, das war gerade wieder, heute ist der 10., die Verstoßung der Juden aus dem Abendland wird nach sich ziehen, die Verstoßung Jesu Christi aus dem Abendland, das wird nach sich ziehen, die Verwerfung der jüdisch-christlichen Werte, Werteverfall. Aber als dann bei Daniel weiter, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Was heißt denn das? Das scheint mir etwas von Erweckung zu sein, aber nicht wie wir sie uns vorstellen, kein Halleluja-Erweckung, sondern und wird handeln. Sehen Sie, das ist es. Das sind dann nicht Worte und fromme Fantasien und Begeisterungen. Kann man in der Zeit begeistert sein? Nein. Man leidet. Aber man lässt sich stark machen, um durchzuhalten. Und handelt, bitte, nicht passiv. Es ist ein aktives Leiden. Also ist beides am Ende. In dieser Akzeleration, in dieser Rasanz der Entwicklung, im Prozess von Prüfung, Reinigung und Läuterung. Abfall auf der einen Seite und Erweckung auf der anderen Seite und Scheidung der Geister, Bereitung für das Kommen des Messias. Ich habe noch die Warnung eines Rabbiners während des Golfkriegs in den Ohren. Der sagte damals, Gott fordert immer wieder das Martyrium, aber das Volk des Herrn wird gerettet. Darum ist das die Botschaft unserer Tage, nur kein Paktieren mit dem Zerstörer, selbst nicht unter der Beschwörung des Friedens. Drittes Reich, für mich ein klares Beispiel, wie das geschehen ist. Das Paktieren mit dem Zerstörer unter der Beschwörung des Friedens. Das Ergebnis, Zusammenbruch, 6 Millionen Juden, Werte zerstört, nicht nur materielle, sondern auch ideelle Werte. Ich muss noch fortfahren. Die Welt zwingt Israel zum Frieden. Zum Frieden machen. Amerika, Europäische Union und so weiter. Es ist auch richtig. Aber wie? Hier muss ich es noch einmal wörtlich bringen, was ich schon angedeutet habe. Der Seufzer des gegenwärtigen Oberrabbiners Israel Lau, des aschkenasischen Oberrabbiners, in einem Interview gefragt, wo steht das religiöse Judentum zwischen den Friedensverhandlungen und Eretz Israel, also ganz Israel? Oberrabbiner Lau, wir gehen davon aus, dass von der Bibel her Eretz Israel mit Judäa und Samaria ein Körper ist. Wenn ein Körper in Gefahr ist, entscheiden die Experten über Sicherheitsmaßnahmen, die Doktoren bei den Menschen und die Regierung in der Politik. Deswegen müssen wir auf die Regierung vertrauen, dass wenn sie operiert, die Operation richtig durchführt und den übrigen Körper rettet. Damit verzichte ich nicht auf mein Recht, doch gibt es einen Unterschied zwischen Recht de jure und Realität de facto. Ich gebe nur wieder, was dieser führende Rabbiner dazu gesagt hat. Er hat dann auch fortgesetzt, um in Frieden zusammenzuleben, sollte man nicht nur auf die Endzeit warten. Schon vor 5000 Jahren lebten Schaf und Wolf zusammen in der Arche Noah. Warum? Sie hatten eine gemeinsame Not, die Sintflut. Auch heute haben wir eine gemeinsame Not, Hunger, AIDS, Krebs, die Ableugnung Gottes, die Unwissenheit, Atom und noch viel mehr, die unsere Menschheit physisch, humanistisch und geistlich bedroht. Lasst uns gemeinsam im Frieden leben. Ich will dazu gar nichts sagen. Ich möchte nur wiedergeben. Ich frage mal nach dem letzten Sinn auf dem Weg des Leidens und Sterbens. Und ich sage etwas auch aus persönlich eigener Erfahrung. Nach Sacharja 12, von der letzten Phase, 13, Vers 9, von der Läuterung. Weil Gottes Volk unter Gottes Verheißung und Zielsetzung steht, und ich füge hinzu, so letztlich auch die Gemeinde Jesu aus allen Völkern, als Träger der Hoffnung in dieser Welt. Apostelgeschichte 14, 22. Daher auch Weg der Leiden und des Sterbens. Ist das zu verstehen? Wenn man einiges selbst persönlich durchgemacht hat, versteht man es von daher. Und hier geht es um ein ganzes Volk. Es sei denn, die Juden und die Christen assimilieren sich, gehen auf in dieser Welt, geben ihre jüdische und christliche Identität auf in dieser Welt. Ihr anders sein. Das trifft uns ganz genauso als Christen, wie dann die Juden und Israel. Verlieren die biblische Perspektive, halten nicht fest an dem Messias und seinem Kommen und sein Reich. Zum Beispiel heute auf dem gefährlichen Weg der Toleranz, des Pluralismus, des Relativismus, der Leugnung des Absoluten. Lesen Sie Matthäus 24, Vers 12 und 13, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe der meisten erkaltet und durch Mehrheitsbeschluss Unrecht legalisiert wird, wie das heute dran ist bei uns. Denken Sie an Abtreibungsparagrafen und nicht nur ihn. Aber dann heißt es, die aber ausharren bis ans Ende, die werden ans Ziel kommen, gerettet werden. Denn Rettung heißt ans Ziel kommen. Und da heißt es, und das Evangelium wird verkündigt, in Matthäus 24, 14, und in Markus 13, 10 heißt es, und das Evangelium muss verkündigt werden, es ist ein heilsgeschichtliches Wort und ein göttliches Muss. Wir können uns dem widersetzen, das können wir, haben immer noch einen freien Willen. Wir werden keine Automaten. Und automatisch geht nur alles runter, nicht rauf. Verkündigt allen Menschen, allen Völkern. Das Evangelium ist ausgegangen, wie wir es eben gelesen haben, nach Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dazu hat es den Geist empfangen, den Geist der Kraft, den Geist der Auferstehung, den Geist Jesu Christi. Kein geringeren Geist. Wenn Sie den Heiligen Geist haben, dann haben Sie den Geist Jesu Christi, das ist der Auferstehungsgeist. Deshalb haben Sie überhaupt eine lebendige Hoffnung in sich, durch die Auferstehung Jesu Christi. Dann haben Sie auch Kraft. Das kann aber durch Leiden gehen. Das kann ins Sterben gehen. Und das Sterben ist dann sogar vielleicht ein Bestätigung. Martyrium ist dann das stärkste Siegel darauf, dass es echt ist. Sehen Sie, das Evangelium ging aus von Jerusalem. Die Juden haben das damals nicht angenommen. Nur Einzelne. Aber Paulus gibt da die Hoffnung auf. Römer 9 bis 11. Wenn ich gerettet bin, sagt Paulus, dann müssen doch auch die anderen gerettet werden. Wenn ich gerettet bin, dann hoffe ich doch, dann rechne ich damit, dass auch andere gerettet werden. Beispielsweise meine Kinder. Und das war genau die Argumentation von Paulus, seiner Verwandten im Fleische nach. Und da hat er weiter nachgedacht und hat auch einen Baum bekommen. Und am Ende heißt es, sehen Sie, das Evangelium geht dann zunächst von Juden weg, das ist wahr, und geht zu den Nationen. Das wird also uns zum Heil, den Nationen, dir und mir. Und geht dann durch die ganze Welt, durch die ganze Zeit und kehrt nach Jerusalem zurück. Da ist es wieder, heute. Ja, jetzt nehmen Sie da doch das Evangelium an. Und die messianisch-jüdischen Gemeinden haben es angenommen. Und die sind die Feigen am wieder grünenden Feigenbaum Israel. Sehen Sie, wenn das Evangelium ausgegangen ist von Jerusalem, dann kehrt es auch wieder zurück nach Jerusalem, hat diese ganze Runde gemacht und aus allen Nationen kommen sie, die ganze Fülle, in die Gemeinde und der Messias wird kommen und ganz Israel wird gerettet werden. Nach keinem anderen Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Aber, nicht aber, sondern es gehört dazu. Es sei denn, die Juden und die Christen assimilieren sich, gehen auf in dieser Welt, geben ihre jüdische und christliche Identität, ihr Anderssein auf, verlieren die biblische Perspektive, halten nicht fest an dem Messias und an seinem Kommen und seinem Reich. Das heißt denn in Sacharja, immer wieder in Sacharja, aber auch in anderen Stellen der Propheten, ich, der Herr, werde sie läutern. Da spricht der Herr vom Rest, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Wann hat das angefangen? Ein Drittel, ein Drittel. Und schließlich ein restliches Drittel. Weiß ich nicht. Ich könnte mir eines denken, da bin ich auch vorsichtig. Der Herr sagt, ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Ich werde sie prüfen, wie man das Geld prüft. Und das Volk des Herrn in seiner letzten Existenznot bedroht, wird meinen Namen anrufen. Und ich werde ihm antworten, Israel ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Aber eine Warnung aus der Erfahrung der Nazizeit. Wenn wir uns in guten Zeiten nicht zu dem Volk der Juden bekennen, werden wir in bösen Zeiten kneifen. Ich komme zum Schluss. Ich will das überschlagen hier, messianische Gemeinde in Israel. Da werden Sie mehr hören von berufener Seite. Jedenfalls sind Sie ein Zeichen dafür, wie nahe es dran ist, dass der Messias kommt. Und sie sind das Zeugnis heute in Israel. Und wir können dieses Zeugnis unterstützen. Nun durch letzte, ist das siebte, durch letzte Bedrängnis zur Rettung aus Zion, durch den Messias. Es ist vom Heiligen Krieg die Rede und an einer Stelle finde ich tatsächlich diesen Ausdruck auch in der Schrift. Wissen Sie, wo es steht? In Joel 4. Letzter Krieg. Wird er kommen? Muss er kommen? Könnte er nicht verhindert werden? Was wären die Bedingungen dafür, dass es nicht zu einem letzten Krieg kommt? Ich sage noch einmal, im Grunde genommen ist in der ganzen Menschheit die Angst vor einem letzten Krieg. Was empfinden Sie, wenn ich sage, letzter Krieg? Da gibt es bei mir zweierlei Empfindungen. Welche Empfindungen haben Sie? Bitte? Grausam und endlich der Letzte, danach keiner mehr. Und das ist der Unterschied, wer die Hoffnung hat und wer sie nicht hat. Verstehen Sie das? Das ist ähnlich wie bei einer schwangeren Frau. Furchtbare Wehen. Wüsste sie nicht, dass das Kind unterm Herzen trägt, könnte sie verzweifeln. Aber weil sie das Kind unterm Herzen trägt, hat sie lebendige Hoffnung und kann durchstehen. Das ist es. Und dann kommen die Presswehen. Die können ganz schlimm sein. Die Frage, will die Welt, will die arabische Welt, die islamische Welt, ja die Welt überhaupt, auch die Christenheit, Israel als solches in seinem Land anerkennen? Und damit den Gott und Messias Israels, den Gott der Bibel, Alten und Neuen Testamentes. Lesen Sacharja 12, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Lesen Psalm 2, warum toben die Nationen, sinnen Altnis die Völkerschaften, rotten sich zusammen die Führenden in der Welt, wogegen gegen den Herrn und seinen Messias und damit gegen sein Volk. Psalm 83, sie schließen einen Bund untereinander, und da werden auch die genannt, die das tun, in der Umgebung von Israel gegen das Bundesvolk Gottes. Und am Ende Zank um Jerusalem, Sacharja 12, Taumelschale, Stempstein. Joel 4, und da steht Heiliger Krieg. Ein Aufmarsch, international, und damit gehen sie, stolpern sie ins Völkergericht. Ins Völkergericht. Das wird kommen. Und das ist der letzte Krieg, Dschihad. Wo bleibt Israel? Israels Ruf nach dem Messias aus letzter Bedrängnis. Sacharja 13, Vers 9. Er kommt nach Zion, als Retter aus Zion. Römer 11, Vers 25 und 26. Und das gehört zusammen. Wenn die volle Zahl aus den Nationen in die Gemeinde eingegangen sein wird, ins Heil, da wird auch noch ganz Israel gerettet werden. So wie es dann da ist. Das heißt ausdrücklich in Sacharja, und das wird in Sacharja 12, das wird aufgenommen in Offenbarung 1. Alle Stämme des Landes, die da wieder da sind im Land, die dann wieder da sind im Land, der draus geblieben ist, und dann Offenbarung 19 und 20 über Harmagedon, Kapitel 16. Ich stand wieder mal auf dem Harmagedon. Haben Sie vielleicht auch, ja, wer war schon da drauf? Kann man sich das wieder so vorstellen? Jesu Endzeitrede, Lukas 21, Ende der Zeit der Nationen. Dann erkennt das Volk der Juden in Zion Jesus, der gekreuzigte, aber auferstandene Christus, als ihren Messias. Sacharja 12, Vers 10, Offenbarung 1, Vers 7. Alle Stämme des Landes, sie tun dann Buße. Sie kommen gewissermaßen vom Sehen, vom Schauen zum Glauben. Aber echt, dann tun sie Buße. Dann erkennen sie es. Dann geht ihnen die Binde von den Augen weg. Vorher schon vielen, aber dann dem ganzen Volk, so wie es dann noch da ist. Das wird eine nationale Buße werden. Und sie werden Vergebung empfangen. Denn wer mich anruft in der Not, den werde ich retten. Das steht in den Israel-Kapiteln, Römer 10. Das gilt gerade für Israel, denn es handelt ja von Israel, Römer 9 bis 11. Alle Stämme des Landes tun Buße, empfangen Vergebung, empfangen den Geist. Das ist kein anderer als der, wenn anders sie wiedergeboren sind, auch der Geist in ihnen, in der Gemeinde Jesu Christi ist. Ein Geist, ein Vater, ein Sohn, ein Geist, Gott selbst. Empfang Vergebung, empfang den Geist, volle Erlösung, Erneuerung. Und dann vom Zion aus wird der wiederkommende Herr Jesus Christus, der Messias Israels und Haupt seiner Gemeinde des Leibes Christi, sein Reich aufrichten, Offenbarung 20. Und auch wie Jesaja 2, Jesaja 19. Zuvor aber wird der Antichrist, das antichristliche System und aller Abfall beseitigt, 2. Thessalonicher 2. Wer könnte dieser Antichrist am Ende sein? Das war die Frage, die mir heute gestellt worden ist. Ich bin darauf eingegangen in meinem Buch Israel und das Reich des Islam. So viel will ich hier nur sagen. Wir erkennen, was bereits antichristlich heute ist. Hoffentlich erkennen wir es. Und das geht weiter, und dann ist der Antichrist am Ende in persona da. Das ist das Entscheidende, was wir wissen müssen, wo wir uns darauf einzustellen haben. Weil, wie wir es gestern Abend gelesen haben, der Antichrist kommt und es schon Antichristen gibt, die sind schon da, und das ist mir ganz klar, im Dritten Reich haben wir ein ganz großes, nicht zu übersehendes Exempel bekommen. Gewissermaßen nach Offenbarung 6, wie er als Sieger auf weißem Pferd eingeritten ist und alle Heil, Heil Hitler riefen. wie früher die Cäsaren, die auch antichristlich waren. Und dann aber eben auf rotem Pferd Blut floss und dann auf schwarzen und fahlen Pferd Zusammenbruch. Sehe, das ist wichtig, dass wir hier heute schon erkennen, was ist antichristlich, was ist echt und richtig christlich. Und da geht es sich zu entscheiden. Da sind wir gerufen, genau wie in Israel auch der Ruf ist, sich zu entscheiden, umzukehren zu dem lebendigen und wahren Gott und dem Messias zu erwarten. Sehen Sie, Gott macht Geschichte. Und die Zeitgeschichte ist in seiner Hand, im Sinne der Heilsgeschichte. Zeitgeschichte ist nicht gleich Heilsgeschichte, so nicht. Da kommen wir zu falschen Berechnungen, die uns nicht zustehen. Aber die Zeitgeschichte ist durchaus in Gottes Hand. Und mit der Zeitgeschichte treibt Gott seine Heilsgeschichte vorwärts zum Ziel. Und da sind wir drin, mittendrin. Nein, gegen das Ende zum Ziel hin sind wir drin. Was soll ich am Schluss noch sagen? Es geht um den Aufbruch zum Kommen des Messias. Ich sagte soeben, ich habe mir schnell noch eine Tasse Kaffee getrunken, ich war noch nicht fertig mit meinem Referat heute Nachmittag, ich musste mich noch vorbereiten auf das Kommen des Messias. Nun, das habe ich Ihnen jetzt vorgetragen, aber ich muss mich weiter vorbereiten auf das Kommen des Messias und Sie auch. Sie, und dann nehmen Sie bitte Israel mit in die Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Wollen Sie das? Dann seien Sie aber auch bereit, mitzuleiden. Amen. Herr Jesus Christus, du der Messias, unser Messias, aber zunächst und auch bleibend der Messias deines Volkes Israel. Das alles lässt sich leichter sagen, was ich gesagt habe, als dann auch darin leben und sich stark erweisen und handeln. Und deshalb bitte ich dich mit den Geschwistern hier zusammen, steh uns bei, dass wir die richtige Haltung einnehmen, aufschauen, denn unsere Erlösung naht, aufschauen für und mit Israel, denn auch seine Erlösung naht. Nicht noch einmal ein Auschwitz, Herr, nein, nein, sondern die Erlösung. In diesem Zusammenhang erbitte ich dich für die messianisch-jüdischen Gemeinden. Nicht, dass sie zum Schwert greifen, aber wo es nötig ist, auch Widerstand leisten, wie wir das im Dritten Reich leider versäumt haben. Und wegweisend sind, Hilfe sind, angesichts der Verführungen. O Herr, gib ihnen viel Gnade, lass deinen Geist in ihnen wirken. Bitte ich besonders für die Führenden in diesen vielleicht 40 messianisch-jüdischen Gemeinden, in diesen wohl 10 in Jerusalem, auch in Maale Adumim, oh bitte, und in den Hauskreisen. Es nimmt ja zu, Gott sei Dank, du bist am Berg. Und auch hier gibt es eine Rasanz. Das wird weiter zunehmen, bis du dann da bist. Aber Herr, diese kurze Strecke, dein Wort sagt es, die Propheten sagen so, sie haben ja recht, es ist dein Wort, es geht noch durch Schweres. Oh bitte, Herr, lass uns an der Seite dieses deinen Volkes stehen und nun wiederum hier in unserem Land erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Herr, ich denke an unsere junge Generation, ich denke an meine eigenen Kinder und Schwiegerkinder und Enkelkinder, an alle, hilf. Und wir denken jetzt hier an unsere engsten Angehörigen und weiteren Angehörigen und Verwandten und unseren Umkreis, dass doch dann niemand verloren geht, dass doch dann niemand dem Zeitgeist verfällt und nachher taumelt. O Herr, in diesem Zusammenhang bitten wir auch für die Regierungen in Israel wie auch bei uns. Herr, ja, dass sie sich stark machen, die mit dir rechnen und handeln. Letztendlich